Ja, es geht um diese fünfte der fünf Dienstgaben aus Epheser 4, dass der Lehrer und eigentlich vor allem darüber, was vom Lehrer wir alle lernen können und wie wir alle dazu beitragen, dass im Leib Christi gelehrt und gelernt wird. Und wir wachsen können, wachstümlich unterwegs sein können. Und da kann der Lehrer mit den anderen zusammen auch etwas beitragen. Ja, was sind die Eigenschaften des Lehrers? Und zwar, ich gehe jetzt da weniger auf die Begabungen ein, dass er vielleicht gut reden kann oder was auch immer, sondern mehr, was ist sein Herz, was ist sein Anliegen, wohin geht sein Blick, was ist ihm wichtig? Was trägt er bei? Was bewirkt er, wenn er sich einmischt und seinen Beitrag gibt? Und ich möchte starten mit Ezra. Ezra ist einer der großen Lehrer aus dem Alten Testament. Und da heißt es über ihn, denn Ezra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun, und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Eine spannende Reihenfolge vor allem. Also zuerst war sein eigenes Herz auf das Gesetz des Gottes gerichtet. Er erforschte es, aber er erforschte es nicht nur im Kopf, er tat es auch, er lebte danach. Und das gab ihm die Glaubwürdigkeit, es nachher auch weiterzugeben, es zu lehren an andere. Oder später heißt es dann über ihn, als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Kleid und mein Obergewand und raufte mir Haare meines Kopfes und meines Bartes aus und saß betäubt da. Und zu mir versammelten sich alle, die zitterten vor den Worten des Gottes Israels, wegen der Untreue der Weggeführten. Ich aber blieb betäubt sitzen bis zum Abendopfer. Ezra ist zutiefst betroffen über das Verhalten der Israeliten, dass die Männer ausländische Frauen heiraten, sogenannte Mischehen. Und das geht ihm so nah, dass er wie total entsetzt, betäubt, da sitzt über Stunden. Man liest später auch, wie er Gott anfleht auf den Knien und einfach bestürzt ist über den Ungehorsam, den er in seinem Volk sieht, dem Wort Gottes gegenüber. Für ihn ist das Wort Gottes so ein Maßstab, den man nicht leichtfertig so hinnehmen kann, wenn er übertreten wird, sondern es geht ihm nahe und er leidet unter dem. Und eine Folge ist, und davon lesen wir kurz später, da stand Ezra, der Priester, auf und sagte zu ihnen, zum ganzen Volk, ihr habt treulos gehandelt und habt ausländische Frauen geheiratet, um die Schuld Israels zu vermehren. So gebt nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, das Lob. Man könnte eben auch eher ein Schuldbekenntnis das so übersetzen, und tut seinen Willen und sondert euch ab von den Völkern des Landes und von den ausländischen Frauen. Also ein Lehrer, wie es Ezra ist, der scheut sich nicht, auch Dinge beim Namen zu nennen. Er sagt, was ihr macht, ist daneben oder es ist nicht nach dem Wort Gottes, und er nennt das beim Namen und ermutigt sie, fordert sie auf, ihr Verhalten zu ändern. Und nicht nur ihr Verhalten zu ändern, eigentlich zielt er aufs Herz. Dass Veränderung im Herz passiert, das Sinneswandel, Metanoia, das Buße, Umkehr geschieht und dass sie wieder dem Wort Gottes gegenüber gehorsam werden. So viel mal zu Ezra. Ich springe ins Neue Testament zu einem anderen Lehrer, zu Apollos. Apollos, auch einer, wie wir sehen werden, der das Wort Gottes gerne hatte. Und das lesen wir gerade da. Heißt es über ihn, ein Jude aber mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist redete er und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe von Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Was sehen wir hier für Eigenschaften eines Lehrers? Also auch Apollos war vertraut mit den Schriften, sehr vertraut. Er war, und das ist auch interessant, brennend im Geist, eine weitere gute Voraussetzung, erfüllt, brennend im Geist. Und aus dieser Vertrautheit mit Gottes Wort heraus lehrt er. Und wie lehrt er? Was ist typisch für einen Lehrer? Sorgfältig. Das griechische Wort ist akribos. Und da hören wir das akribisch heraus, also sehr genau, und er geht in die Details, es interessiert ihn, was das genau gemeint ist. Und so lehrt er dann auch die Gemeinde. Und ein Punkt, der auch schön ist, es heißt da über ihn, wie er erst die Taufe des Johannes kennt, und Priscilla und Aquila, die wussten eben auch schon von der Taufe von Jesus und vom Heiligen Geist. Und Apollos, selber ein Lehrer, ließ sich belehren, er ließ sich ergänzen, er war bereit, selber wieder neu dazuzulernen und zu verstehen, Gott meint es noch anders. Und er nahm das auf und ging dann mit dieser neuen Wahrheit weiter. Es heißt auch im Korintherbrief, da schreibt Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also der Apollos, und das kann man wahrscheinlich tendenziell von Lehrern sagen, sie machen nicht den Anfang. Aber was da ist, auch wenn es noch so zart ist wie im Frühling, das nimmt der Lehrer und begießt es wie eine Pflanze, damit die Pflanze wächst, damit sie Wurzeln schlägt, damit sie tiefe Wurzeln bekommt und auch wenn Stürme kommen, wenn die Hitze kommt, dass sie dann widerstandsfähig sind und nicht einfach wieder eingehen und sterben. Man könnte jetzt vielleicht mit einem Bild auch so sagen, wie der Josef in Ägypten die Speicher mit Getreide gefüllt hat im Voraus, bevor die Dürre kam, füllt der Lehrer die geistlichen Speicher der Menschen. Vielleicht braucht man es dann nicht gerade im nächsten Moment. Und das erleben wir ja vielleicht alle beim Bibellesen. Man hat nicht jeden Tag den Höhenflug und denkt, was für eine krasse Entdeckung. Aber man kann später davon zehren, wenn eben vielleicht die Trockenheit kommt oder irgendeine Situation, kann man darauf zurückgreifen und die Speicher sozusagen wieder anzapfen. So viel mal dazu. Holger hat in Heimberg an der Konferenz gesagt, in der CGM würden wir Glauben so definieren, dass wir Gott beim Wort nehmen. Das ist mir in den Sinn gekommen und ich habe gedacht, ja, was ist denn wichtig, wenn wir Gott beim Wort nehmen wollen? Dass wir das Wort auch kennen, sonst können wir es nicht beim Wort nehmen, können wir nicht darauf zurückgreifen. Ich glaube, der Lehrer hat ein Anliegen, dass das Wort Gottes in unserem Alltag präsent ist, dass es verfügbar ist, dass es seine Wirkung erzielt und uns verändert und eben hilft in gewissen Momenten. Oder man könnte es auch anders sagen, dass unser Herz Feuer fängt, wie bei Jesus und den Emmaus-Jüngern, als er ihnen die Zusammenhänge aus Gottes Wort, wer er der Messias ist, wie man ihn da in den alten Schriften findet, wie das sie begeistert hat und ihr Herz zu brennen begann. Und so lehrt der Lehrer einerseits, oder lernt er selber, er lehrt aber auch andere, wie sie mit Gottes Wort leben können, daraus sich ernähren können, und er unterstützt andere, die lehren wollen, die der Gemeinde helfen wollen. Man könnte auch sagen, der Lehrer, der lobbyiert für die Bedeutung von Gottes Wort in der Gemeinde. Er erhebt, sagt, hey, das ist wichtig, wir müssen dranbleiben. Es ist wichtig, dass wir es lesen, dass wir es verinnerlichen. Und natürlich überschneidet sich die Gabe des Lehrers auch mit den anderen vier Gaben, aber das spielt da keine Rolle, wenn es um die Titel geht, ah, du bist der oder das, dann darf es ja auch Überschneidungen und Vermischungen geben. Ich glaube einfach beispielsweise zum Hirten, von dem wir es letzte Woche gehabt haben, bei Bobby, da kann es manchmal sehr ähnlich sein, wenn wir Leute ermutigen, wenn wir mit Leuten unterwegs sind. Ich würde vielleicht so sagen, der Blick des Hirten geht zuerst zum Menschen und er sieht die Not des Menschen und dann spricht er irgendwo die Ermutigung auch aus Gottes Wort hinein. Und der Blick des Lehrers, der geht eher zuerst ins Wort Gottes und von daher geht er auf die Menschen zu und spricht in ihr Leben hinein. Aber das ist jetzt auch nicht der ultimative Punkt von heute. Die Vermischung darf es auch geben, kein Problem. Also, es gibt wirklich begabte Lehrer, aber mir geht es heute mehr darum, wie wir alle in unserem Teil beitragen können, dass Gottes Wort unter uns lebt, wohnt und seine Wirkung hat. Ich habe euch eine Grafik mitgebracht. Ein Mensch kann unterschiedlich tief lernen. Eine erste Ebene ist einfach, dass man etwas weiß, dass man es kennt, dass man es versteht. Also zum Beispiel eben das Gebot, du sollst nicht lügen, das kann ich hören, ich kann es speichern, ich kann es intellektuell wissen, ah okay, irgendwo steht in der Bibel, du sollst nicht lügen. Dann weiß ich es mal, ich bin informiert. Es kann aber auch tiefer gehen. Jemand, der das schon mal weiß, kann beginnen, dieses Gebot auch anzuwenden und zu sagen, okay, ich erzähle die Wahrheit, ich füge nichts Falsches dazu, ich lasse auch nichts Wichtiges weg, ich übe mich darin und andere trainieren mich darin, dass ich nicht lüge, dass ich die Wahrheit sage. Das Verhalten, die Fertigkeit entwickelt sich. Oder es geht nochmals tiefer, auf die dritte Ebene, in den Charakter, in unsere Haltungen hinein. Und da lernt jemand oder sein Herz wird zunehmend bewegt, dass er auch so sein möchte, dass er wahrhaftig sein möchte, dass er aufrichtig sein möchte, ehrlich. Und nicht nur so tun sozusagen am Sonntag, das christliche Kleid anziehen und nett und freundlich sein, sondern von Herzen wirklich, beispielsweise eben nicht lügen wollen, wahrhaftig sein, das geht noch viel tiefer. Oder Beispiel Gebet. Wir können auf einer ersten Ebene einfach mal übers Gebet gelehrt werden, was das heißt. Und ja, okay, gut, man kann beten, man kann unterschiedlich beten. Eine zweite Ebene ist, das auch anzuwenden und mal zu danken, mal für andere zu beten, für sich zu beten, sein Herz auszuschütten, zu flehen, auf Gottes Stimme zu hören, einfach das anwenden und das Gebet wie ausprobieren und in reinwachsen darin. Aber auch da kann es noch tiefer gehen. Und wenn wir immer wieder beten oder wenn wir im Herzen berührt werden, kann es so weit kommen, dass wir lernen, einfach mal zu vertrauen, vertrauensvoll zu beten oder bei Gott zur Ruhe zu kommen. Ich kann sein, ich kann verbunden sein mit Gott und das geht so richtig in Fleisch und Blut über. Wenn ich an meine Schulerfahrungen zurückdenke und vielen von euch wird es wahrscheinlich auch so gehen, da wurden die erste und die zweite Ebene vielleicht auch noch teils angesprochen. Also ich habe beispielsweise Französischwörter und Grammatikregeln gelernt, habe sie dann sogar irgendwo in die richtige Reihenfolge gebracht, dass ich auch halbwegs sprechen konnte. Aber damit wurde mein Herz noch nicht unbedingt bewegt. Und mir ist für heute einfach wichtig, ich möchte auch nicht die Schule beurteilen. Und ich glaube, da ist die Schule auch im Wandel. Kann ich dann vielleicht Saskia oder Debbie ein anderes Mal fragen. Aber wenn ich so die Kinder, unsere Kinder beobachte, wie sie Schule erleben, hat sich schon ein bisschen etwas getan. Aber mir ist für heute wichtig, dass wir sehen, dieses Verständnis von Lehren und Lernen. Ich muss einfach die sieben Flüsse kennen und die drei höchsten Berge und so. Das ist sehr wissenslastig und das beeinflusst auch die Art und Weise, wie wir im Glauben lehren und lernen. Oder wie wir Gemeinde leben. Wie wir vielleicht auch Gottesdienst gestalten. Und wären wir aber 3000 Kilometer weiter östlich und ungefähr in Israel aufgewachsen, hätten wir eine andere Prägung mitbekommen. Und wir hätten ein jüdischeres Verständnis von Lehren und Lernen, ein Verständnis, mit dem Jesus bereits als Kind konfrontiert war. Er ist so aufgewachsen in diesem Umfeld, er wurde davon geprägt und mich fasziniert eigentlich, dass trotz all den globalen Entwicklungen, die man sieht, die Juden bis heute etwas von dem oder vieles von dem bewahrt haben und ein anderes Lehr- und Lernverständnis haben. Und ich habe gemerkt, und das war mir gar nicht bewusst, aber in den Vorbereitungen habe ich wie entdeckt, dass ganz viel davon tatsächlich aus der Bibel kommt. Und dass eigentlich Gott der Auslöser, der Grund dafür ist, dass die Juden, die Israelis, ein anderes Verständnis von Lernen haben, das bis auf die dritte Ebene geht. Viel mehr als wir. Also ich kenne das Volk auch nicht so gut, aber soweit ich das beurteilen kann, leben sie das anders als wir. Und ich möchte genau an diese Stelle mit euch gehen, wo das herkommt. Nämlich 5. Mose 6. Mose lehrt sein Volk einmal mehr die Gebote Gottes, erinnert sie an das Verschiedene. Und da heißt es dann im Vers 1, er lehrte sie, damit ihr sie tut, also an das Volk gewandt. Auch da schon mal nicht nur wissen, sondern auch tun. Das Volk Israel soll die Gesetze tun. Und dann fährt er weiter und sagt, damit du, Volk Israel, den Herrn, deinen Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens. Und auch hier sehen wir, Gottes Gebote sind nicht einfach etwas, das man auswendig kennen soll, sondern das auch in die Beziehung, in die Ehrfurcht mit Gott hineinführen soll. Es geht auch um den Geber der Gebote, nicht nur um die Gebote selbst, um die Beziehung, die man zu ihm hat. Und es heißt dann auch im Weiteren, dort der Herr ist ihr Gott, er ist ihr, also Israel, der Herr, dein Gott. Auch da kommt gut heraus, es gibt die Beziehung zwischen Gott und dem Volk. Es ist ein Bündnis zwischen einem Gott und einem Volk. Es ist ein Gegenüber, es ist ein Irrbefreier, es ist der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Also immer wieder, Mose lehrt, aber er weist immer auch auf die Beziehung hin. Da ist ein Gegenüber. Also mehr als nur Fakten. Mehr als Wissen. Es geht in einen Lebensstil hinein. Und Vers 5 sagt dann, sie sollen diesen Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft lieben. Und was heißt das anderes als, wenn man Gott auf diese Art liebt, dann ist das ein Leben der Hingabe. Das ist, man hat einen Fokus, man hat ein Gegenüber für den und mit dem man lebt. Wisst ihr, wir haben vor anderthalb Wochen im Bible Study die drei Versuchungen von Jesus angeschaut. Und Jesus antwortet dort dreimal mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Und jedes Mal ist es 5. Mose. Und einmal ist es eben diese Stelle mit der, du sollst Gott, den einen Herrn, lieben und so weiter. In den folgenden Versen vertieft Mose das Ganze und gibt dem ganzen Volk eine grundsätzliche Aufgabe mit, die bis heute aktuell ist und die insbesondere die orthodoxen Juden sehr wörtlich auch nehmen. Ich picke da einfach zwei Punkte heraus. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Ein Auftrag sehen wir hier und eine Voraussetzung dafür. Die jüdischen Erwachsenen, die Eltern, haben den Auftrag, Gottes Worte ihren Kindern einzuschärfen. Und das Wort einschärfen ist tatsächlich dasselbe, wie wenn man ein Schwert schärft. Was primär hier anspielt, ist der Gedanke, ein Schwert macht man scharf, indem man es mehrfach, immer wieder, wiederholt mit dem Wetzmesser so kratzt oder eben wetzt, bis es scharf wird und dann wird das Schwert wieder stumpf, dann wetzt man es wieder, macht es immer wieder scharf und das Einschärfen von Gottes Worten soll so regelmäßig, wiederholend sein, immer und immer wieder, bis es in den Herzen, bis es auf dieser dritten Ebene landet. Und geschehen soll das eben nicht in einem Gottesdienst nur, geschehen soll das nicht nur in einem formellen Unterricht, nein, mitten im Leben. Beim Sitzen, beim Gehen, beim sich hinlegen und beim Aufstehen. Also gemeint ist einfach damit immer, immer und immer wieder, mitten im Leben. Und die Voraussetzung dafür, dass die Erwachsenen oder die Eltern das tun sollen, steht am Anfang. Die Worte sollen in ihrem Herzen sein. Also ähnlich wie auch bei Esra oder Apollos, das Wort Gottes soll in den Herzen der Eltern leben und erst dann können sie es glaubwürdig auch an die Kinder weitergeben und ihnen einschärfen. Sonst gibt es so ein komisches Ding, das Moralisches. Also ihr spürt es, Lehren und Lernen bei den Juden geschieht in Beziehungen zwischen Vater und Sohn, zwischen Mutter und Tochter, zwischen Älteren und Jüngeren und mitten im Alltag, nicht getrennt so geistlich und weltlich, sondern das ist ein Ding. Durch die ganze Woche werden Gottes Worte gelehrt, dass man sie versteht, aber dass man sie auch anwendet und dass sie auch zu Herzen gehen und das Leben der Kinder prägen. Und das ist eigentlich die zentrale Aufgabe der Eltern, weil sie so den Kindern das Entscheidende mitgeben können fürs Leben. Nochmals ein paar Verse später sagt Mose dann, wenn dein Sohn dich künftig fragt, was bedeuten diese Zeugnisse und Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, unser Gott, euch geboten hat, dann sollst du deinem Sohn sagen, Sklaven waren wir beim Pharao in Ägypten, der Herr aber hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt und dann fährt er noch weiter, was Gott alles gewirkt hat. Und hier wird es nochmals konkreter, wie dieses Einschärfen geschehen kann. Also im Jahresverlauf geschehen Dinge, die dazu führen, dass Kinder Fragen haben. Fragen, die dann eigentlich natürliche Gelegenheiten sind, um Antworten zu geben, um ihnen zu erzählen, um der jungen Generation die Geschichte der Vorväter zu erzählen, was Gott gewirkt hat. Und ich glaube, nicht nur darum, aber auch darum hat Gott den Juden geboten, Feste zu feiern. Da diese an Gottes Taten und Wunder erinnern. Und nehmen wir beispielsweise das Passafest. Wenn die Juden das Passafest feiern, und es gibt auch einzelne Christen, die das vielleicht da und dort mal feiern, da gibt es die Sederfeier mit einem klaren Verlauf, wie das abläuft. Und dort wird die Geschichte vom Auszug aus Ägypten nicht nur erzählt, sondern inszeniert. Und irgendwann, um ein Beispiel herauszupicken, landen bittere Kräuter auf dem Teller, die die Kinder auch essen sollen. Und es ist naheliegend, dass irgendwann die Frage kommt, Papi, warum müssen wir die Kräuter essen, die sind bitter? So in dem Stil, was soll nun das? Warum? Ah, das ist nicht fein. Und das ist explizit darum, dass die Väter oder die Mütter erzählen können, weißt du, die Not unseres Volkes in Ägypten war so bitter, bevor Gott uns daraus befreit hat. Und so gibt es verschiedene mit den Sinnen erfahrbare Elemente in dieser Passafeier, die dem Kind die Geschichte, die eigentlich schon weit zurückliegt, in die Gegenwart bringen. Sodass es am Schluss nicht beim Punkt enden soll, Mama oder Papa, was haben unsere Vorfahren dann erlebt, was sie wahrscheinlich eh nur beschränkt interessieren würde, sondern dass sie es mehr zum Punkt kommt, dass sie fragen, warum tun wir das heute? Warum haben wir so eine besondere Nacht heute, dass wir da speziell essen und dies erleben und das erleben? Warum das alles? Und so soll jede Generation möglichst real nacherleben, wie der Auszug aus Ägypten war, als wären sie selbst mit dabei gewesen. Und so kann Einschärfen passieren. Wiederholt, eben, weil die Feste kommen jedes Jahr wieder, mit den Sinnen, sie sind auch nicht nur im Kopf irgendwie verstehen, sondern auch miterleben, essen, dabei sein, Fragen stellen, Sachen spüren. Und so geht es immer tiefer in ihr Herzen hinunter. Oder das Laubhüttenfest. Stell dir mal vor, die Juden leben auch normalerweise 51 Wochen im Jahr in Wohnungen oder Häusern. Und eine Woche im Jahr, das sagt Gott selbst, sollen sie in Hütten wohnen. Und die Hütten haben bewusst eigentlich auch etwas Provisorisches, dass mal der Wind reinkommt oder die kühlen Nächte, wenn sie draußen schlafen in den Hütten oder es vielleicht sogar reinregnet. Und dass die Frage auftaucht bei einem Kind, warum schlafen wir draußen, es ist kalt oder so, ist naheliegend. Und auch das, Gott selbst sagt es, auch das ist bewusst, damit eure Generationen wissen, dass ich die Söhne Israel in Laubhütten habe wohnen lassen, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Das steht so im 3. Mose 23. Also eigentlich Erlebnispädagogik. Gott kannte die schon lange. Er wusste, dass die Dinge erlebt werden müssen. Und stell dir vor, wenn das ein Volk Jahr für Jahr zelebriert, miterlebt, auch die Kinder, dann stiftet das auch Identität. Dann wird irgendwie die Distanz von früher zu heute wie kleiner. Man ist wie Teil davon und eben ein Stück weit mit ausgezogen aus Ägypten. Und so gibt es weitere Feste und es gibt weitere Stellen. Und übrigens das Abendmahl, das wir feiern, hat diese Komponente auch drin. Wir essen und wir trinken, wir nehmen nach mit verschiedenen Sinnen da etwas wahr. Und es ist nicht nur, aha, Jesus ist vor 2000 Jahren irgendwie gestorben, aber ja, was soll das schon? Nein, ich esse es heute wieder oder ich esse es immer wieder. Und das, ich sage mit dem eigentlich wie, es hat Bedeutung für mich. Dass er für mich gestorben ist, hat heute für mich eine Bedeutung. Und es heißt ja da, tut das zu meinem Gedächtnis, also nehmt das Abendmahl. Also jüdisches Lernverständnis, ich hoffe, ihr spürt ein wenig, wie Gott sich das gedacht hat, dass die künftigen Generationen nicht nur etwas wissen, sondern dass sie von Gottes Wort oder von Gott selbst geprägt sind. Und ich möchte noch ein weiteres Merkmal herausarbeiten. Hat Jesus eine Universität gegründet? Hat er Kurse entwickelt, die er einem, ich sage es jetzt bewusst ein bisschen provokativ, klimatisierten, ruhigen Raum dann die Kurse vermittelt hat, schön alles büschelt, ganz geordnet, hat er ein Buch geschrieben? Nichts von dem. Nein, er hat sich eher selbst verwurzelt in Gottes Geboten und in dieser Beziehung zu Gott. Aus dieser heraus hat er eine kleine Gruppe von Menschen, von höchst durchschnittlichen Menschen und auch ziemlich unterschiedlichen Menschen, hat er um sich geschaut und hat über 3 Jahre das Leben mit ihnen geteilt. Und da in diesen 3 Jahren haben sie eine ganze Palette an Lebenssituationen erlebt. Sie hatten heiß, sie hatten kalt, sie waren hungrig, sie feierten Feste, sie wurden bejubelt, dann wieder in Frage gestellt. Sie erlebten Wunder und Begräbnisse und. Abenteuer pur und Konfliktpotenzial zur Genüge. Da hat man sich gerieben. Und all das, diese Art und Weise, wie sie gelebt haben, zeigt uns einen zentralen Aspekt des jüdischen Lehr- und Lernverständnisses, nämlich Vormachen und Nachahmen oder Vorleben und Nachahmen. Während Wissen eigentlich ziemlich losgelöst von einer Person einfach aufgenommen werden kann. Ich kann ein Buch lesen oder einen Text aus einem Kurs, weiß vielleicht nicht mal, wer das eigentlich geschrieben hat. Ich kann das sachlich sozusagen verinnerlichen. Während das so ist, ist das bei Jesus oder einem anderen Meister, bei einem Rabbi ganz anders. Da ist die Beziehung im Vordergrund. Und es geht darum, diesen Meister in seinem Alltag zu begleiten und zu beobachten, mitzuerleben, wie der auf allerlei Situationen reagiert. Was er macht, wenn er einem Aussätzigen begegnet. Was er sagt, wenn er von der religiösen Elite angegriffen wird. Wie er reagiert, wenn eine ganze Stadt etwas von ihm will und ihm zujubelt. Oder ob er Gott vertraut, wenn Essen und Geld ausgehen. Und, wenn ein Sturm über den See zieht und sie draußen sind. X Gelegenheiten, wo die Schüler, die Jünger den Meister, den Rabbi beobachten. Was macht er nun? Wie reagiert er nun? Hunderte von Situationen, um ihn kennenzulernen, wo man dann auch im Dialog argumentieren kann. Du, wie meinst du das? Ich verstehe das nicht. Oder wieso reagierst du so? Warum hast du das gemacht? Über die Motive, und da kommt man neu ans Herz und geht weit übers Wissen hinaus. Oder auch das andere ist vorhanden. Auch der Meister beobachtet natürlich seine Schüler. Wie reagieren jetzt die? Was beschäftigt sie? Worüber reden sie? Woran denken sie? Und auch das kann er, weil es eben eine Beziehung ist, in dem gelernt und gelehrt wird, kann er das aufgreifen und darauf reagieren und wieder weitergehen. Also das Thema Vorleben und Nachahmen ist im jüdischen Denken zentral. Und ich bin einigen Versen begegnet, die ich eigentlich kannte, die aber in dieser Vorstellung, da ist ein Meister und ich beobachte ihn, wie wir einfach mal eine neue Tiefe bekommen haben. Ich lese sie euch mal vor. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie ein Lehrer. Das heißt wieder der Prozess. Nachfolgen im jüdischen Verständnis ist nicht Wissen aneignen, sondern werden wie der Meister. Und auch wir sollen werden wie unser Meister. Das ist Nachfolgen. Oder, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Auch wieder Vorleben, Nachahmen. oder nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Lernt von mir, das ist eine Person, lernt von mir als Person, beobachtet mich, schaut mir zu, verfolgt es, wie ich es handhabe. Oder am folgenden Tag wollt ihr nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Den Glauben zu leben und zu lernen zu wollen, zu wachsen im Glauben, heißt eigentlich wirklich diesen Jesus nachfolgen, mit ihm unterwegs sein und schauen, wie reagiert er jetzt? So im Stil von, what would Jesus do? Was würde er jetzt tun? Wie reagiert er jetzt? Und sich von davon inspirieren lassen und berühren lassen. Oder ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Also man kann an Jesus beobachten und wird selbst geliebt und das berührt so, irgendwann kann man auch wie er zu lieben beginnen. Und dann wechsle ich noch zu Paulus. Man könnte meinen, Jesus ist ja vielleicht ein hohes Beispiel, um sich daran zu orientieren, aber auch Paulus nimmt diesen Punkt massiv auf. Und ausgerechnet er, der sagte, ich bin der Erste der Sünder. Er hat auch sehr krasse Sätze gesagt oder geschrieben. Zum Beispiel, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Er hat keine falsche Bescheidenheit. Er sagt damit eigentlich, verfolgt mein Leben, schaut mich an, schaut, wie ich lebe. Und wenn ihr das seht und es gleich tut, dann lebt ihr eigentlich im Glauben mit Jesus, seid ihr unterwegs und befolgt seine Gesetze. Und auch du und ich sollen so verfleischlichte, inkarnierte Beispiele sein, was es heute bedeutet, mit Jesus zu leben, ihm nachzufolgen. Wenn Leute uns sehen, können sie eigentlich lernen, Jesus nachzufolgen. Ah, das ist so kann das aussehen. Und das ist viel mehr als Wissen. Die können weil im Betrieb mit Salvi mitgehen oder wo auch immer, in der Schule oder wo wir sind. Wenn sie uns beobachten, bekommen sie ein Beispiel eines Jesus-Nachfolgers. Oder Paulus sagt, folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Oder an die Philipper, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. Oder bei Timotheus spricht er eigentlich dann schon ein Kompliment aus. Du aber bist mir nachgefolgt in Lehre, Lebenswandel, Vorsatz. Also der hat sich schon das Beispiel genommen und orientiert sich nun sozusagen an seinem Meister Paulus. Also nicht die Lehre als Sache, sondern der Meister als Person steht im Vordergrund. Und für uns natürlich letztlich Jesus als Vorbild steht im Vordergrund. Seine ganze Art zu denken, zu handeln, zu sein, gilt es nachzuahmen. Der Titel meiner Predigt ist ja das Unterweisende. Und zugegeben, also es war der beste Vorschlag. Ich habe über Wochen überlegt, wie sagt man, der Apostel, das Apostolische, was geht's denn? Der Hirte, das Hirtliche, der Lehrer, das Lehrerliche, das Belehrende, nein. Und Holger kam dann mit das Unterweisende und es trifft eigentlich das mehr auf den Punkt, als man vielleicht zuerst meinen könnte. Und das klingt ja ein bisschen sperrig, da bin ich einverstanden, aber unterweisen ist mehr als unterrichten. Das Weisen ist auch darin, man weist den Weg. Man zeigt den Weg auf, man ist selbst der Wegweiser. Und, also das habe ich mir nicht selbst herausgefunden, aber das Unterweisen bedeutet offenbar, es wird von unten herauf gebildet. Also man formt jemanden so in seinem Leben, dass er selbst seinen Weg gehen kann, nachher nach diesem Vorbild. Also das passt eigentlich gut zum Vorleben, Nachahmen oder zum Rabbi und seinen Schülern, zu den Jüngern, die eigentlich auch nichts anderes heißen als Schüler oder Nachahmer. Der Punkt ist, was braucht es für Unterweisung? Beziehung, Nähe, Vertrauen, Zeit, Kraft, Ehrlichkeit. Wir müssen das Leben öffnen, teilen miteinander, uns zugänglich machen und als Unterweisende müssen wir anderen auch etwas zutrauen, sie ermutigen, loslassen, Freiraum zum Ausprobieren geben, auf Perfektion verzichten, eine zweite, dritte, vierte, fünfte Chance geben. Und so können andere an uns ein Beispiel nehmen und mehr in etwas hineinwachsen. Merkt ihr, wenn das auf diese Art, auf diese intensive, enge, nahe Art geschehen soll, dann reicht ein Ezra und ein Apollos nicht, dann braucht es uns alle. Wenn wir das Leben miteinander teilen wollen, dann braucht es uns alle und dann können alle auf ihre Art Lehrer sein, einer der anderen sie unterweist, ihnen den Weg weist, sie etwas vorlegt und sie so mitnimmt. In diesem Sinn sind Eltern gesucht, leibliche und geistliche Eltern, Mütter und Väter, die ihr Leben öffnen, die selber Jesus nachfolgen, in deren Herzen ebenfalls Gottes Wort schon lebt und dass die sich an Gottes Wort orientieren und die das aber dann Stunde für Stunde, Tag für Tag vorleben, andere Anteile haben lassen, Zeit verbringen und die Hoffnung haben, wie es Bobby so schön gesagt hat letzte Woche, dass die Kinder die Dinge von uns so gut vorgelebt und eingeschärft bekommen, dass sie uns eines Tages überholen und selber wieder Leute werden, an denen man sich orientiert. Und natürlich, aber da mache ich nur einen kurzen Hinweis, vor allem wenn wir wachsen im Glauben, die Reife zunimmt, kann die Unterweisung auch gegenseitig geschehen. Es ist nicht immer klar, der ist der Meister und alle anderen sind nur in Anführungszeichen die Schüler, die lernen von ihm. Mit der Zeit kann es auch ein Geben und Nehmen, ein gegenseitiges sein. Und wir ermutigen einander, wir sprechen einander ins Leben, wir weisen einander den Weg. Da gibt es etliche Stellen, insbesondere im Neuen Testament, aber da habe ich jetzt die Zeit nicht mehr. Aber jeder, der lehrt, bleibt ein Leben lang auch ein Schüler. Und so möchte ich schließen mit drei Versen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 5, da heißt es, denn während ihr der Zeit nach Lehrer, oder man könnte es wirklich auch übersetzen mit Meister, Rabbi, Unterweiser sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Also der Schreiber des Briefes leidet darunter, weil er denkt, eigentlich müssten die Leute, die er anschreibt, so weit sein, dass sie eben Vorbilder sein könnten, dass sie Lehrer, Meister sein könnten. Aber noch brauchen sie Milch. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speisen. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig. Denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also da, in diesen drei Versen wäre so viel drin, wenn man die Wörter genauer anschaut. Ich lasse das einfach mal so stehen. Vielleicht interessiert es euch, das selbst ein bisschen zu erarbeiten. Ihr spürt die Richtung, in die der Schreiber des Briefes geht, was er eigentlich sagen will. Und so möchte ich für uns beten zum Schluss. Und Jesus, ich danke dir, dass wir nicht einfach ein trockenes Buch haben, sondern dass wir eine Person haben und auch weitere Personen in unserem Umfeld haben oder die uns vorausgegangen sind, an denen wir uns orientieren können, die uns etwas vorgelebt haben, das wir heute nachahmen können. Und ich bitte dich um diese Sehnsucht und um diesen Hunger, dass wir bei Menschen, aber auch in deinem Wort, tiefer gehen und suchen, was da für Schätze drin sind, was du uns sagen willst. Und dass wir Wurzeln schlagen dürfen, tiefer und tiefer, um widerstandsfähiger zu werden. Ich bitte dich auch darum, dass du uns hilfst, geistliche, aber auch leibliche Väter und Mütter zu sein. Dass wir wach sind und dass wir so leben, dass es Fragen provoziert. Dass Leute in unserem Umfeld, Kinder, Arbeitskollegen, wer auch immer, Nachbarn, dass sie fragend werden und sagen, warum machst du das? Warum lebst du so? Und dass wir dann sagen können, was uns geprägt hat, was uns eingeschärft wurde, wer in unserem Herzen drin ist und wie begeistert wir von dir sind und wie wir erlebt haben, wie gut du bist und treu. Erfülle uns mit diesem Hunger, aber auch mit deinem Geist, dass wir brennen im Geist und dass auch unsere Herzen und unser Charakter geformt wird und es nicht einfach Kopfwissen ist, sondern dass wir aus dem Herzen heraus Leben teilen.